Der lange Weg zur Qualität. Zur Geschichte des Serienformats in Film und Fernsehen. Sie hören einen Artikel von Dr. Michael Wedel, Professor für Mediengeschichte an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf und Leiter des Filmmuseums Potsdam. Veröffentlicht in der Zeitschrift TV-Diskurs Ausgabe 62, erschienen im Oktober 2012. Serielles Erzählen ist so alt wie das Erzählen selbst. Doch erst in der Moderne wird Serialität zum hervorstechenden Kennzeichen populärer Medienkultur. Neben dem Film hat sich kein anderes Medium das Serienprinzip so sehr zu eigen gemacht wie das Fernsehen. Ein Blick in die Geschichte der Serienformate in Film und Fernsehen erweist, dass die zu verschiedenen Zeiten serialisierten Themen und Stoffe sich bemerkenswert treu geblieben sind. Und dass Serialität und Qualität erst neuerdings nicht mehr als unvereinbar gelten.
Die Ursprünge seriellen Erzählens reichen zurück bis in die Antike. Schon an Homers in Gesänge unterteilten Epen lassen sich Kernfunktionen der seriellen Gliederung in einzelne narrative Etappen studieren. Sie dient der planvollen Portionierung großer Stoffmassen und bietet vielfältige Möglichkeiten der inhaltlichen Verknüpfung und Peripetie, durch die eine übergeordnete, poetische Einheit des Ganzen gestiftet wird. Zentrale Strategien moderner Fortsetzungsgeschichten lassen sich auch an den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht ausmachen. Über eine Rahmenhandlung werden die orientalischen Märchen in eine Metaerzählung eingebunden, die mit Mitteln der Spannungserzeugung operiert und vorausweist auf die heute zum Kernbestand serieller Dramaturgie gehörende Logik des Cliffhangers. Die Erzählerin Scheherazade bricht jeweils auf dem Handlungshöhepunkt mit dem Versprechen ab, das Beste käme erst noch. Den zuhörenden Kalifen bringt sie auf diese Weise dazu, um eine Fortsetzung in der darauffolgenden Nacht zu bitten und ihr Leben so lange zu schonen. So faszinierend solche Beispiele auch sind, es erscheint mit Blick auf die konkrete historische Entwicklung des Serienformats in Film und Fernsehen sinnvoll, zunächst eine grundsätzliche Unterscheidung zu treffen. Sie differenziert zwischen allgemeinen Formen serieller Anordnung in Kunst und Literatur einerseits und andererseits in Serialität als Organisationsprinzip kommerzieller Standardisierung und narrativer Schematisierung, wie es sich in der modernen Populärkultur mit Beginn des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat. In diesem enger gefassten Zusammenhang sind serielle Erzählverfahren Teil eines wechselseitigen Bedingungsgefüges von industriellen Produktions- und technischen Reproduktionsprozessen, sowie nicht zuletzt Ergebnis eines Geschäftskalküls, das auf die langfristige Bindung breiter Rezipientengruppen an ein Produkt abzielt. Populäre Serialität in dieser spezifisch modernen Ausprägung hat ihre Wurzeln in den zunächst kapitelweise in Zeitschriften veröffentlichten Romanen eines Walter Scott oder Charles Dickens. Mit Eugène Sue's »Die Geheimnisse von Paris«, die 1842-43 in 147 Folgen in einer Pariser Tageszeitung erschienen, war das Genre des Zeitungsromans, mit dem die Abonnentenzahlen in die Höhe getrieben werden konnten, endgültig etabliert. Rückkopplungseffekte mit der Rezeption ergaben sich spätestens mit Arthur Conan Doyles »Sherlock Holmes« 1886 bis 1927, den sein literarischer Erzeuger 1901 nach massenhaften Leserprotesten wieder auferstehen ließ. Keineswegs zufällig fiel diese Auferstehung in die Blütezeit der in Heftserien an eine breite Leserschaft gebrachten Groschenromane, die neben Abenteuer- und Wildwestgeschichten vor allem reißerisch aufbereitete Kriminalfälle zum Sujet hatten. Diese massenhaft hergestellte Kolportageliteratur hatte einen ähnlich starken Einfluss auf Stoffe und Themen der ersten Filmserien wie die um 1870 eingeführten Zeitungs-Comic-Strips auf Figuren und Sujets früher Animationsfilme, die als Kurzfilmserien im Kinobeiprogramm gespielt wurden.
Frühe Filmserien.
Wechselseitige inhaltliche Bezugnahmen und die medienübergreifende Verwertung von Stoffen und Serienfiguren sind bis heute ein Kennzeichen populärer Serialität geblieben. So ist auch die Entwicklung früher Serienformate im Kino nicht ohne den Medienverbund, in dem sie entstanden sind, zu verstehen. Die ersten in Produktion und Auswertung seriell konzipierten Formen kamen um 1905 als Comedy-Serien auf. In Frankreich bringt Pathé ab 1907 die zunächst um den Komiker André Dide konzipierte Boireau-Serie auf den Markt. Ihr Erfolg ließ ähnliche Serien folgen. Wie ihr erfolgreicher Vorgänger trugen sie jeweils den Namen der von einem bekannten Komiker gespielten Hauptfigur im Titel. Die Calino-Serie mit Clément Miguet startete 1909, die Bibet-Serie mit René Darry im Jahr darauf. Die mit Abstand erfolgreichste Komödienserie aus Frankreich war ab 1910 mit Max Linder in der wiederkehrenden Rolle eines Dandys gleichen Vornamens besetzt. Hier zeichnet sich bereits ein Merkmal ab, das prägend bleiben sollte. Die feste Verbindung des Komikers mit einer Serienfigur, deren berühmtestes Beispiel Chaplins Tramp darstellt. Damit ist zugleich der Punkt bezeichnet, an dem sich den von mehreren Darstellern getragenen, auf reiner Körper- und Situationskomik basierenden kurzen Slapstick-Komödien, wie sie ab 1912 etwa Max Hennett für die Keystone Comedy Studios herstellte, der Weg zum Aufbau eines oder mehrerer Charaktere eröffnet, die auch psychologisch differenziert werden und über die einzelne Episode hinaus als Identifikationsangebote dienen können. Dies kann wie bei Laurel und Hardy, Stan und Ollie über die aufrechterhaltene Identität von Darsteller und Figur geschehen. In anderen Fällen, etwa bei Chaplins stets mit Stock und Melone ausgestattetem Tramp, aber auch bei Harold Lloyd, der in seinen Filmen stets Hornbrille und Strohhut bzw. Schiebermütze trug, über Standardisierung des Kostüms und Typisierung des Verhaltens. In der besonderen Amalgamierung von Darsteller und Figur, Kollektiv und Individuum, sowie in der Verbindung von Elementen der Körper-, Situations- und Charakterkomik kann die Komödie bis hin zur TV-Sitcom als eines der stabilsten seriellen Genreformate gelten. Jenseits der Komödie kommt Victor Jassés Abenteuerserie um den König der Detektive Nick Carter 1908 bis 1910 Vorreiterfunktion zu, die in Frankreich vom Erscheinen der ersten Übersetzungen der gleichnamigen amerikanischen Groschenhefte ausgelöst wurde. Jassé setzt seinen Erfolg mit 6 Sigomar-Filmen 1911 bis 13 fort, deren zweiter Sigomar-Contre, Nick Carter, den Spring-Off-Charakter des Unternehmens verdeutlicht. Es folgten eine Reihe französischer Kriminalserien wie Fantomas 1913 bis 14 5 Teile und Le Vampire 1915 bis 16 10 Teile, in denen der Kampf der Pariser Polizei gegen die organisierte Bandenkriminalität bzw. ein Verbrechergenie der Superlative im Mittelpunkt steht. Erst ab 1914 setzt sich der Detektivfilm im Serienformat auch in Deutschland als kommerziell erfolgreichste Spielart des Genres durch. Deutsche Detektivfilmserien um Figuren wie Stuart Webbs, Joe Deeps, Joe Jenkins und Harry Hicks nahmen das filmische Tempo und die Akrobatik des frühen Abenteuerfilms und des Westerns auf, die in den USA zunächst die bevorzugten Genres für Filmserien darstellten. Zum Beispiel Bronco Billy, 1907 bis 16, 376 Teile. Wie ihre französischen Vorgänger verlängerten die deutschen Detektivserien aber auch den filmischen Blick auf exotische Schauplätze, vorfilmische Attraktionen und aktuelle Ereignisse in der realen Welt. Sie betrieben damit eine Form von Genrehopping und kultureller Bricolage, wie sie für Abenteuer- und Kriminalfilmserien generell typisch ist, vor allem aber in Deutschland schon früh Abscheu und Widerstand bei Jugendschützern und Kinoreformern hervorrief. In den USA entstanden die ersten dramatischen Serials mit einer nicht nur über die Protagonisten verbundenen, sondern die einzelnen Folgen auch kausal miteinander verknüpfenden Handlung ab 1912. Mit Titeln wie What Happened to Mary 1912-13, The Hazards of Helen 1914-17, The Perils of Pauline 1914 und The Exploits of Elaine 1915 setzten die frühen US-Film-Serials auf eine aktionsreich dargebotene Mischung von Erotik, Verbrechen und Gewalt. Ihre Handlungen, zumeist um einen entwendeten Gegenstand in Gang gesetzt, bestanden aus einer Aneinanderreihung von Explosionen, Kampfszenen und Verfolgungsjagden, an deren Ende die beherzte junge Heldin das begehrte Objekt zurückgewinnen und sich aus den Fängen eines dämonischen Schurken oder auch ganzer Unterweltbanden befreien kann. Seltener muss sie von einem kühnen Liebhaber in letzter Sekunde errettet werden. Die mit schauerromantischen Versatzstücken jonglierenden und von Episode zur Spannungserzeugung und Zuschauerbindung mit Cliffhangern operierenden US-Serials modernisierten mit den Mitteln des frühen Attraktionskinos die Tradition populärer Bühnenmelodramen des 19. Jahrhunderts. Die Fortsetzungslogik sowie zahlreiche Handlungselemente und Anregungen für Milieu- und Charakterzeichnungen stammten aus Groschenheften und Korportagezeitschriften. Wie diese richteten sich die sensationellen Filmserials an ein unkultiviertes Massenpublikum. Noch Ende der 1910er Jahre wurden Vorstellungen zu verbilligten Preisen angeboten, um auch einem proletarischen Publikum den regelmäßigen Besuch zu ermöglichen. Mit ihrer Darstellung selbstbewusster, intelligenter und mutiger Heldinnen vermittelten Schauspielerinnen wie Mary Fuller, Pearl White oder Helen Holmes ein modernes Frauenbild und wurden als Serial Queens international berühmt.
Vom B-Picture zum Blockbuster.
Mit der Verengung des Kinoprogramms auf einen abendfüllenden Hauptfilm nahm die Produktion dramatischer Filmserien nach 1920 rapide ab. Im Beiprogramm konnten sich neben nicht-fiktionalen Formaten hauptsächlich noch Zeichentrickfilme und Kurzkomödien wie die kleinen Strolche, von denen zwischen 1922 und 1944 220 Folgen hergestellt wurden, halten. Wo dramatische Filmhandlungen noch in mehreren Teilen gezeigt wurden, war die Parzellierung meist aufgrund von Überlänge notwendig und nicht mehr genuiner Teil des dramaturgischen Kalküls. Nicht nur in Deutschland ist diese Tendenz thematisch an einer zunehmenden Episierung dieser Mehrteiler abzulesen. Der Übergang vom Episoden- zum Monumentalfilm zeichnete sich früh schon in der Verbindung der gewohnten Abenteuer- und Kriminalhandlungen mit fantastischen Sujets, Homunculus 1916-17, oder historischen Sujets, Veritas Vincit 1918-19, ab. Regisseure wie Jo May, Die Herren der Welt 1919, Das indische Grabmal 1921, sowie Fritz Lang mit seinen Zweiteilern Die Spinnen 1919-20, Dr. Mabuse der Spieler 1921 und Die Nibelungen 1922-24 versuchten eine Brücke zwischen Kunst und Kolportage zu schlagen und das kulturell als minderwertig erachtete Format des populären Serienfilms in die gehobene Produktionskategorie des epischen Mehrteilers zu überführen. Es dürfte dieser kulturellen Scharnierfunktion geschuldet sein, dass die meisten dieser Stoffe seither immer wieder adaptiert worden sind. Erst als Hollywood nach der Tonfilmumstellung dazu überging, seine Filme als Double Features in die Kinos zu bringen und sich in den 1930er Jahren die Kategorie des B-Pictures herausbildete, erlebte die Produktion von Filmen, die als Episodenserien über ihre Helden, mitunter auch als kontinuierlich erzählte Serials, kausal verbunden sind, eine spürbare Renaissance. Die Episodenserien dieser Jahre blieben überwiegend im Bereich von Kriminal- und Detektivgeschichten angesiedelt. Zu ihren heute noch bekannten Beispielen gehört die Reihe um den chinesisch-hawaiischen Detektiv Charlie Chan 1926 bis 1949, die Mr. Motto-Filme 1937 bis 1939 und die Sherlock Holmes-Reihe 1939 bis 1946. Mit Tarzan 1932 bis 1946 war auch das Segment des exotischen Abenteuerfilms wieder prominent vertreten. Fortlaufend erzählte Filmserien wie Flash Gordon 1936 bis 1940, Buck Rogers 1939 und Captain America 1944, 15 Teile, gingen auf Comicreihen zurück und zielten mit ihren Science-Fiction-Helden auf das jugendliche Publikum ihrer Vorlagen. Fast alle von ihnen wurden später auch für das Fernsehen adaptiert. Neueren Schätzungen zufolge waren fast 20% aller in den 1940er Jahren in Hollywood hergestellten Kinofilme Teile einer Serie. Einer der erfolgreichsten B-Picture-Serials bestand aus den insgesamt 17 Andy Hardy-Filmen 1937 bis 1947 und 1958, die Mickey Rooney zu einem der begehrtesten Hollywood-Stars machten. In den 1950er Jahren ist in den USA ein deutlicher Rückgang von Serienfilmen für das Kino zu verzeichnen. Dieses Format wanderte nun zügig in das Fernsehen ab, bis Mitte der 1950er Jahre die Produktion von Kinoserials in Hollywood ganz eingestellt wurde. In Europa, wo das Fernsehen erst mit einiger Verzögerung zum Massenmedium wurde, ist bis in die 1960er Jahre eine gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen. Während Hollywood der neuen Konkurrenz mit spektakulären und opulenten Einzelfilmen begegnete, kehrten die westeuropäischen Filmindustrien zur Produktion von Historien-, Abenteuer-, Western- und Kriminalfilmen in Serie bzw. als Mehrteiler zurück. Die Fantomas-Remakes 1964 bis 67 und die Edgar Wallace 1959 bis 71, Mabuse 1960 bis 64 und Winnetou-Serien 1962 bis 68 schlossen dabei direkt an Serienvorbilder der Vorkriegszeit an. Mehrteiler wie die Sissy-Trilogie 1955 bis 57, die Filme mit der Trapp-Familie 1956, 1958, Don Camillo 1952 bis 65, Miss Marple 1961 bis 64 oder der Olsenbande 1969 bis 2004 nahmen aber auch Inhalte des parallel oder kurze Zeit später einsetzenden Familienfernsehens vorweg. Die Langlebigkeit und der stetig zunehmende Produktionsaufwand der 1962 begonnenen britischen James-Bond-Kinoserie sind, wenn auch etwas kopiert, in diesem Kontext singulär. Seit 1989 entstehen die Kinofilme um den Gentleman-Agenten in Koproduktion mit Hollywood. Dass zu diesem Zeitpunkt seit über einem Jahrzehnt wieder zur Serialisierung eigener Filme nun vor allem in Form mehrteiliger Blockbuster-Franchises übergegangen war. Themen und Sujets der wichtigsten Beispiele, die diesen Trend ausgelöst haben, signalisieren, dass die Rückkehr zum Serienformat im Kino die kommerzielle und stilistische Aufwertung klassischer B-Genres bedeutete. Mit Der Pate 1972 bis 90 wurde das Mafia-Milieu, mit Star Wars 1977 bis 83, Alien seit 1979 und Terminator seit 1984 die Science Fiction, mit Indiana Jones seit 1981 der historisch exotische Abenteuerfilm, mit Halloween 1978 bis 2002 und Freddy Krüger 1984 bis 2003 gar der Horrorfilm zu neuen Zugpferden der US-Filmindustrie. Superman 1978 bis 2006, Batman seit 1989, Spider-Man seit 2002 und andere Comichelden kamen wenig später zu Filmruhm. Nach der Jahrtausendwende sind ihnen die Fantasy-Figuren aus Harry Potter 2001 bis 2011, Der Herr der Ringe 2001 bis 2004, Fluch der Karibik 2003 bis 2012 und die Chroniken von Narnia seit 2005 gefolgt. Die radikale Neuordnung der Genre-Hierarchie ist Ausdruck veränderter Erwartung eines jungen Massenpublikums an den Kinobesuch. Die Serialisierung des Blockbuster-Formats folgte dabei der Aussicht auf eine langfristige Auswertung von Markeninhalten, die mit neuen Schauwerten, Action, Sex und Gewalt versehen und mit Hilfe einer temporeichen und mit Spezialeffekten versetzten Ästhetik aufbereitet wurden. Im Fernsehen wurde all dies bis in die 1990er Jahre nicht geboten.
Die Fernsehserie auf dem Weg zum Quality-TV.
In seinen fiktionalen Formaten war das Fernsehen über weite Strecken seiner Geschichte als Medium zur Familienunterhaltung definiert. Jahrzehntelang dominierten familienkompatible Western- und Kriminalserien, vor allem aber die in den USA von den älteren Radio-Serials beeinflussten Seifenopern den Serienalltag. Die Tagesprogramme waren geprägt von Tierserien wie Fury 1955 bis 60, Flipper 1964 bis 67 oder Lassie 1954 bis 73, von Bonanza 1959 bis 73 und den ersten Raumschiff Enterprise Staffeln 1966 bis 69, sowie natürlich von Langzeitsoaps wie General Hospital seit 1963 und Zeit der Sehnsucht seit 1965. Im Abendprogramm liefen neben Spielfilmen Kriminalserien wie 77 Sunset Strip 1958 bis 64 und Perry Mason 1957 bis 66. Später Die Straßen von San Francisco 1972 bis 77 oder Kojak Einsatz in Manhattan 1973 bis 78. Zwei Neuentwicklungen markieren Ende der 1970er Jahre eine Umorientierung in der US-Serienkultur. Zum einen die Einführung der meist auf Bestseller-Romanen basierenden Miniserie, die an aufeinanderfolgenden Abenden ausgestrahlt wurde. Schon das erste Beispiel für das neue Format, die Roots-Saga, um eine afroamerikanische Familie, führte 1977 vor Augen, dass hier mit höheren Budgets gearbeitet wurde, Erzählbögen in epischer Breite gespannt und auch Stoffe mit gesellschaftskritischem Potenzial aufgegriffen werden konnten. Erfolgreiche Kinoproduktionen wie Der Pate oder Das Boot wurden in bearbeiteten Fassungen als Miniserien gesendet und trugen mehr als nur Restbestände ihrer kontroversen Thematik und Ästhetik ins Fernsehen. Dauerhafter war der Erfolg, mit dem die zweite Neuerung auf dem Gebiet des seriellen TV-Dramas einschlug. Die Primetime-Serials Dallas 1978 bis 91 und Dynasty, der Denver Clan, 1981 bis 89. Gleich auf mehreren Ebenen markierten sie eine entscheidende Zäsur im televisuellen Serienverständnis. Ihre episch meandernden, tendenziell ins Unendliche gerichteten Erzählungen erreichten eine zuvor nicht für möglich gehaltene Komplexität. Das Muster der Familiensoap revolutionierten sie nachhaltig, indem sie ihre, teils moralisch fragwürdigen, Figuren in psychologische und soziale Grenzsituationen trieben, auf Spannungseffekte und Action-Szenen setzten, bei denen nicht wenige Protagonisten überraschend auf der Strecke blieben. Genre-Elemente wurden miteinander vermischt, die bis dahin strikt voneinander getrennt waren. Als spiegelbildliche Konkurrenzprodukte prägten beide Serien mit ihren Stars, mit ihrem Ambiente und ihrem distinkten Look das Image ihrer Sender und lenkten so die Aufmerksamkeit auf das hohe Identifikationspotenzial einer Premium-Serie mit dem sie umgebenden Programm. Diese Merkmale sind seither vielfältig aufgenommen und zu neuen Serienkonzepten verarbeitet worden, durchaus auch in anderen klassischen Formaten wie der Sitcom. Friends 1994 bis 2004, der Polizei, Polizeirevier Hill Street 1981 bis 87, Miami Vice 1984 bis 1989 oder der Krankenhausserie St. Elsewhere 1982 bis 88, Emergency Room 1994 bis 2009. Erst mit Serien wie Das Model und Der Schnüffler 1985 bis 89 oder Ally McBeal 1997 bis 2002, die sich unter selbstreflexiven Verweisen auf ihre eigene Künstlichkeit frei flottierend zwischen Drama, Comedy und Romanze bewegten, deutete sich aber der nächste Qualitätssprung in der US-Serienästhetik an. Flankiert wurde er auf der einen Seite vom Kultstatus, den Serien wie Akte X 1993 bis 2002 oder Buffy im Bann der Dämonen 1997 bis 2003 genossen. Auf der anderen Seite vom kulturellen Prestige, das Autorenserien wie Twin Peaks 1990 bis 91 den Broadcast-Sendern sicherten. Viele dieser Entwicklungen lassen sich in Beziehung setzen zu Tendenzen im Bereich des Kinofilms, seinen serialisierten Blockbuster-Genre-Hybriden mit Mystery, Fantasy und Horror-Einschlag. Gemeinsam ist ihnen die Schaffung einer breiten Fanbasis im Zeichen des Vergnügens an populärkulturellen Sinnesreizen und formensensibler Cinephilie. Voraussetzung für innovative Genremischungen und Erzählformen war im Bereich der Fernsehserie dann jedoch der Anbruch eines neuen TV-Zeitalters um das Jahr 2000. Digitalisierung, Kabelfernsehen und Pay-TV, Online- und DVD-Auswertung haben das Spektrum, was dargestellt werden kann und wie, radikal erweitert. Die Möglichkeiten der Publikumsteilhabe, Relektüre und Produktvermarktung auf verschiedensten Medienplattformen haben sich bis an die Grenze dessen, was überhaupt noch sinnvoll als Fernsehen zu bezeichnen ist, multipliziert. Es gehört daher auch zu den elementaren Kennzeichen der jüngsten Generation von Quality-TV-Serien, dass sie ihren Status als konvergente Medienprodukte im exponierten Umgang mit verschiedenen Zeit- und Realitätsebenen selbst vielfältig thematisieren und ästhetisch reflektieren.
Fazit:
Aus historischer Warte scheinen zwei weitere Aspekte bemerkenswert. Zum einen die Beständigkeit des Milieus, Stoffkreise und Figurenkonzepte. Die Sopranos 1999 bis 2007 führen unter dem Deckmantel der Familiensage einmal mehr in die Halbwelt der organisierten Kriminalität. Die Faszination einer Serie wie Lost 2004 bis 2010 profitiert weiterhin vom exotischen Reiz unbekannter Gefilde, auch wenn sie heutzutage womöglich nur noch in der Fantasie existieren. Suki Stackhouse aus True Blood seit 2008 ist nicht nur in der Alliteration ihres Rollennamens die legitime Nachfolgerin der Serial Queens der 1910er Jahre, Jack Bauer aus 24, 2001 bis 2010, die modernisierte und brutalisierte Neuausgabe jener frühen Filmdetektive und Abenteuerhelden, die sich als unerschrockene Beschützer des Privateigentums, Bela Balasch, die Browning in die Tasche steckten und ins Auto warfen, um mit ihrem Leben das Establishment zu schützen. Und noch eine, so exzentrisch angelegte und psychologisch ausdifferenzierte Serienfigur wie Dexter seit 2006 steht in ihrer prekären Mischung aus sozial-utopistischem Denken, sadistischer Intelligenz und pathologischem Gerechtigkeitsfanatismus fest in der Tradition von Fantomas und Mabuse. In der gelingenden Aktualisierung solcher Elemente der klassischen Kolportage und ihrer Vermählung mit avancierten filmischen Stilmitteln und komplexen Erzählformen gerät die vielleicht wichtigste Errungenschaft in den Blick, die Blockbusterfilme und Quality-TV auf dem Feld populärer Serialität darstellen. Denn während sich in der Moderne die Produktionskategorien von Serialität und Qualität einander kategorisch auszuschließen schienen, zeichnet sich in der Zusammenführung beider Konzepte, wie sie von den neuen Serienformaten in Film und Fernsehen betrieben wird, ein tiefgreifender kultureller Umwertungsprozess ab.
Der lange Weg zur Qualität, zur Geschichte des Serienformats in Film und Fernsehen. Sie hörten einen Artikel von Dr. Michael Wedel, Professor für Mediengeschichte an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf und wissenschaftlicher Leiter des Filmmuseums Potsdam. Veröffentlicht in der Zeitschrift TV-Diskurs, Ausgabe 62, erschienen im Oktober 2012. Es sprachen Jörg Wagner und Vera Linz.